Ich schaue sehr gerne Filme. Allerdings ist es bei Filmen ja auch so, da muss man schon die Rosinen sich rauspflücken, denn nicht jeder Film, ja, lohnte sich am Ende die Zeit, die man dafür eingesetzt hat. Vielleicht können wir einmal das Bild einblenden. Bei der Vorbereitung für diesen Sonntag ist mir dieser Film ins Gedächtnis gekommen. Er ist schon 15 Jahre alt, aber ich finde, er hat an Aktualität nichts verloren. Und ich hätte gerne euch einen kurzen Ausschnitt davon gezeigt, nur leider war das rechtlich nicht möglich, sodass wir nur das Recht bekommen haben, das Filmplakat zu zeigen, weil wir ja gleichzeitig auch online diesen Gottesdienst zeigen. Aber ich möchte euch gerne mit hineinnehmen in diesen Film, in diesen Ablauf, was da passiert. 45 Jahre vergehen ziemlich schnell, sagt Carter, von euch aus gesehen der rechte Mann im Bild, gespielt von Morgan Freeman. Und der von euch aus gesehen links ist Edward, gespielt von Jack Nicholson, der daraufhin antwortet, wie Rauch, der durch ein Schlüsselloch zieht, sind 45 Jahre vergangen. Zwei Männer, die unterschiedlicher nicht sein können, zwei Pole einer Leitung. Der linke Edward, der reiche, aufbrausende Milliardär, der Besitzer einer ganzen Krankenhauskette ist, und der rechte, genügsame, freundliche Carter. Die beiden finden sich ungewollt gemeinsam in einem Krankenhauszimmer wieder. Und zwar in einem der Krankenhäuser, die Edward gehören, der immer die Maxime rausgegeben hat, ein Zimmer, zwei Betten, keine Ausnahme. Das war, bevor er zusammengebrochen war und neben Carter wieder aufwachte. Die beiden Männer jenseits der 60 könnten unterschiedlicher nicht sein, aber eins haben sie gemeinsam in diesem Zimmer: die Aussicht auf nur noch wenige Monate. Das verbindet sie. Edward, der Reiche, lässt sich äußerlich davon erstmal nicht aus der Ruhe bringen. Er will das Leben genießen und weiterhin so leben wie zuvor. Er will tun, was ihm gefällt, und es stört ihn nicht, was andere von ihm denken. Und so behandelt er sie auch. Und doch gibt es den wunden Punkt in seinem Leben. Den Kontaktabbruch seiner Tochter, nachdem er sich in ihre Ehe eingemischt hatte. Den er immer wieder schmerzlich spürt, es aber natürlich nie zugeben würde. Und trotz all des Geldes, das er hat und der Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, ist er einsam. Dagegen das Leben von Carter ist ganz anders. In diesem Bett mit den, in diesem Zimmer mit den zwei Betten ist auf seinem Bett immer was los. Es ist immer jemand da. Jeden Tag sitzt dort jemand. Und die Bilder an der Wand der Enkelkinder werden von Tag zu Tag mehr. Er ist der bis dahin unerschütterliche Anker deiner ganz großen Familie, die ihn heiß und innig liebt. Und damals, als alles anfing, als Carters Freundin schwanger war, brach er sein Studium ab, tauschte seinen Traum vom Gelehrtendasein gegen den Anblick von Motorhauben, weil Mechaniker zu sein war eben sicherer und sie brauchten das Geld. Und die beiden Männer kommen dann immer mehr ins Gespräch. Kein Wunder in der Enge, die sie miteinander teilen. Und irgendwann kommt raus, dass Carter ja eben auch studiert hat und aus dieser Studienzeit ist ihm nur noch eins geblieben. Seine Löffelliste, wie sie in dem Film genannt wird. Ein Philosophieprofessor gab den Studenten die Aufgabe, alles aufzuschreiben, was sie in ihrem Leben einmal gern tun würden, bevor sie sterben. Beziehungsweise den Löffel abgeben, deswegen Löffelliste. Und auf der Liste, die Carter dem Edward präsentiert, stehen vier Dinge. Etwas Majestätisches bestaunen, einem Fremden was Gutes tun, lachen, bis ich weine und einen Shelby Mustang, also ein Rennauto fahren. Das sind nicht gerade Brüller, erwidert Edward darauf. Da könnte man mehr draus machen und fängt an, kurzerhand die Liste zu ergänzen. Er schreibt dazu Fallschirmspringen, ein Tattoo und das schönste Mädchen der Welt küssen. Zunächst sträubt sich Kater dagegen, doch dann bemerkt er, dass er aufgrund all der Pflichterfüllung in seinem Leben manchmal nicht mehr weiß, wer er wirklich ist und was er eigentlich möchte, was ihn und sein Leben ausmacht. Und der Gedanke an die wenigen Monate, die er noch hat, überzeugt ihn, was Edward ihm anbietet, nämlich diese Liste abzuarbeiten. In dieser kurzen Zeit noch all das schnell nachzuholen, was sie einmal sich vorgenommen haben. Und sie wird intensiv gefüllt. Da wird der Film dann auch sehr schnell und nimmt einen mit hinein, was sie alles machen, die beiden Männer. Wie weit sie reisen mit Flugzeug und sonstigen. Ich will den gar nicht den ganzen Film erzählen. Man kann ihn sich online angucken. Bei YouTube ist er auch komplett zu sehen. Wer das möchte, kann das gerne mal machen. Für mich hat dieser Film eine ganz besondere Aussage, die auf der Reise dieser beiden Herren immer wieder zum Vorschein kommt. Dass es nämlich im Leben nicht darauf ankommt, sich alle Wünsche zu erfüllen oder dass man am Ende Erlebnis an Erlebnis reiht, um all das, was man all die Jahre vermisst hat, noch nachzuholen und jedes Mal eine noch größere Steigerung zu erfahren. Kater wie auch Edward kommen mir vor wie Getriebene, noch schnell das nachzuholen, was sie verpasst haben, dass ihre Herzen unruhig sind und dass sie beide etwas antreibt, wenn es auch Unterschiedliches ist. Das, finde ich, ist dieser Grundtenor der beiden Männer und des Films, aber es ist ja auch nichts Neues. Der berühmte Theologe Augustin schrieb schon im 5. Jahrhundert, unser Herz ist unruhig. Unruhe scheint, auch wenn es paradox klingt, eine Konstante in unserem Leben zu sein. Im 5. Jahrhundert wie auch 2022. Dass es immer Menschen geben wird, die unruhig sind. Sie einfach nicht richtig zur Ruhe kommen können. Und es ging ja die ganze Woche über um diese Ruhe, um den Sabbat, der in ja verschiedenen Facetten, wie wir gehört haben, beleuchtet worden ist. Irgendwie sind wir aber doch immer mal wieder Getriebene und Gehetzte, etwas hinterherzulaufen oder etwas erreichen zu wollen oder etwas machen zu müssen, von dem man meint oder gesagt bekommen hat, das muss unbedingt noch gemacht werden, das musst du mal gesehen, getan oder eben erlebt haben. Wir wissen alle, dass wir nur eine begrenzte Spanne im Leben haben. Aber meistens verdrängen wir das, denn es scheint ja so, dass in normalen Phasen das noch lange hin ist. Aber genau wissen, wie lang das ist, wissen wir eben nicht. Wir wissen im Grunde noch nicht einmal, was die nächsten Minuten bringen werden. Und wenn Menschen plötzlich anfangen, darüber nachzudenken, wie die beiden Männer, weil sie darauf hingewiesen werden, dass es so ist, werden sie plötzlich unsicher und unruhig und denken so, was muss ich jetzt noch alles machen, damit ich das letzte bisschen Leben noch mit Leben erfüllen kann. Unruhe, vielleicht sogar Angst, noch was verpassen zu können, was man nicht gemacht hat. Manche meinen, sie werden glücklicher, wenn möglichst alles 7 Tage die Woche rund um die Uhr zur Verfügung steht. Als wenn uns das irgendwie weiterbringen würde, wenn wir immer alles zur Verfügung hätten. Das Paradebeispiel, die Stadt New York, von der es heißt, die Stadt, die niemals schläft, wo niemals Ruhe einkehrt, niemals Sabbat. Ob die Stadt und die Menschen darin deswegen wirklich glücklicher sind, wenn es so ist? Ich vermute, das darf bezweifelt werden. Ich denke, dass die äußere Unruhe unsere innerliche Unruhe darstellt, die uns umtreibt, die auch schon von Augustin benannt wird. Unser Herz ist unruhig. Und wir leben in einer Gesellschaft, in einer Welt, die immer unruhiger wird, in der es immer weniger Ruhe gibt, in der es immer mehr darum geht, noch mehr und höher und weiter und besser und schneller und all das miterleben zu müssen und auch dieses noch mit reinzupacken und jenes noch mal gemacht zu haben. Ich glaube, das zeigt sich auch daran, dass die Angebote, die eine Auszeit anbieten, plötzlich anfangen zu boomen. Seit einer Zeit lang. die eine kurze Phase der Ruhe versprechen. Klosterwochenenden, Einkehrtage, Yogakurse, Achtsamkeitsbücher mit Anleitungen, all das, was dem entgegensteht, was sonst so von einem verlangt wird. Sabbat übersetzt Ruhe, Pause, Stopp. Und heute endet die Gebetswoche mit der Hoffnung. Und ich möchte gerne den vorgeschlagenen Text für diesen Sonntag vorlesen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4. Deshalb müssen wir alles daran setzen, dass keiner von uns das Ziel verfehlt. Denn Gottes Zusage, uns seine Ruhe zu schenken, ist noch nicht erfüllt. Doch wir, die wir ihm vertrauen, werden zu der Ruhe gelangen, die Gott versprochen hat. Es heißt doch vom siebten Schöpfungstag, nachdem Gott alles geschaffen hatte, ruhte er am siebten Tag von seiner Arbeit. Das bedeutet, Gottes Angebot, uns seine Ruhe zu schenken, besteht auch heute noch. Zuerst galt dieses Versprechen ja unseren Vorfahren. Doch sie haben seine Erfüllung nicht erlebt, weil sie sich Gottes Willen widersetzten. Darum hat Gott einen neuen Tag festgesetzt, an dem er sein Versprechen erfüllen will. Dieser Tag heißt heute. Lange Zeit nach seiner ersten Zusage ließ er durch König David sagen: Heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Hätte Josua unsere Vorfahren tatsächlich in die Ruhe hineingeführt, würde Gott später nicht von einem anderen Tag sprechen. Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von aller seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Darum, lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein warnendes Beispiel. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele, unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Das Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Gottes Augen bleibt nichts verborgen. Vor ihm ist alles sichtbar und offenkundig. Jeder Mensch muss Gott Rechenschaft geben. Soweit aus dem Hebräerbrief, der Text für heute. Unser Herz ist unruhig. Und wenn ich das so sage, diesen Vers oder diesen Satz von Augustin zitiere, dann ist das nur die Hälfte. Denn dieser Satz geht noch weiter, den er gesagt hat. Unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet, o Gott, in dir. So lautet er vollständig. Und er bezieht sich damit auf Hebräer 4, auf dieses biblische Motiv, das dort an mehreren Stellen von Ruhe geredet wird, die der glaubende Mensch letzten Endes bei Gott selber finden soll. Das Volk Gottes erwartet bis heute die Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. Und ich gebe zu, es war etwas schwierig für mich, fand ich erstmal überhaupt in den Text reinzukommen und damit etwas anfangen zu können und ihn dann noch mit der Hoffnung zu verknüpfen. Gerade weil ja die ganze Woche über schon viel über den Sabbat gesprochen wurde. Aber ich verstehe diese Verse aus dem Hebräerbrief im Gesamtzusammenhang des Neuen Testamentes so, dass ich daraus drei Punkte gemacht habe. Zuerst den Sabbat als Befreiung. Wenn wir uns das Alte Testament angucken, gab es zuerst die Schöpfung, dann den Sabbat, also die Ruhe, die Pause. So war es von Gott ursprünglich gedacht. Dann wurde der Mensch aus dem Paradies geworfen und es war Schluss mit dieser Ruhe. Es folgte die Sklaverei, immer mehr Arbeit, die immer schneller erledigt werden musste. Sklaventreiber trieben die Menschen an. Und als die Israeliten dann in die Freiheit geführt worden waren, keine Sklaven mehr waren, durften, ja sollten sie wieder Ruhe finden. Denn Gott ist kein Sklaventreiber, sondern ein Gott, der sich um seine Menschen, seine Kinder sorgt. Und er befreit uns von unseren heutigen Sklaventreibern, die da heißen, es ist nie genug, es muss immer mehr sein und es muss immer schneller, weiter und höher gehen. Nicht erst das Leben kurz vor dem Ende nachholen, wie Carter und Edward, sondern jetzt leben, jetzt das Leben erleben, heute, jeden Tag das Leben genießen in der Gegenwart des Schöpfers. Sabbat als Befreiung vom Sklaventum. Und das Zweite, der Sabbat als Identitätsbestätigung. Wenn wir uns die Ruhe, also den Sabbat, jede Woche gönnen, dann zeigen wir auch damit, dass wir eben nicht Gott sind, sondern dass wir nicht unendlich Kraft haben, dass wir das brauchen, dass wir für uns das brauchen, wieder auftanken zu können, weil er uns versorgt, damit wir die nächste Woche, die jetzt ansteht, auch wieder mit dieser Kraft haushalten können. Und dass unser Wert eben nicht vom Erfolg, vom Ansehen oder sonstigem abhängt, sondern davon, dass wir seine Kinder sind und er gesagt hat, das tut euch gut, wenn ihr das macht, diesen Sabbat zu heiligen. Denn es hilft euch, dann wieder Kraft zu sammeln für die Aufgaben, die in der kommenden Woche anstehen. Der Sabbat, der die Identität bestätigt, das Zweite. Und der Dritte, der Sabbat als Wiederherstellung. Und das finde ich im Neuen Testament, nämlich bei Jesus, der trotz des Verbotes und der Anfeindung am Sabbat geheilt hat, einen Menschen wiederhergestellt hat und diesem Menschen natürlich eine große Freude damit gemacht hat. Aber das gilt auch für uns. Wir dürfen uns auch wiederherstellen lassen am Sabbat, am Sonntag. Neue Kraft tanken, uns neue Perspektiven schenken lassen, Frieden und auch neue Hoffnung. Uns neu füllen lassen mit all den Dingen, die vielleicht in der Woche irgendwo zu kurz gekommen sind oder unter anderen Dingen begraben sind. Im Psalm 62 heißt es, komm doch bei Gott zur Ruhe, meine Seele. Ja, bei ihm finde ich Hoffnung. Komm doch bei Gott zur Ruhe, meine Seele. Ja, bei ihm finde ich Hoffnung. Gott bietet uns eine Lebensunterbrechung an. Nicht nur dann, wenn es einschneidende Erlebnisse sind, sondern jede Woche, einen Tag, um uns darauf konzentrieren zu können, welchen Sinn unser Leben und welches Ziel unser Leben hat. Dann kann man auch schneller Kurskorrekturen vornehmen, wenn man jede Woche sich darauf neu ausrichten lässt, als wenn man es immer laufen lässt und erst ganz zum Schluss merkt, ach, manche Korrekturen hätte ich schon viel früher machen müssen und jetzt gebe ich nochmal alles in der kurzen Zeit. Es ist doch viel sinnvoller, heute das Leben zu leben, jetzt, in diesem Augenblick, das zu genießen, was wir geschenkt bekommen haben, als in letzter Minute eine Löffelliste abarbeiten zu müssen und sich wieder stressen zu lassen. Denn ich glaube, das Leben hat uns viel mehr zu bieten als das, etwas nachzurennen oder etwas abarbeiten zu müssen. Das Leben ist viel mehr als das. Amen.